Willkommen bei Historis. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit. Erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich war kein Mann, der sich seine Krone aussuchte. Ich war Franz Josef, geboren im Jahr 1838 in Wien und mit 18 Jahren Kaiser von Österreich. Ein Kind noch, mit Uniform und Pflichtbewusstsein statt Jugend. Meine Mutter, Erzherzogin Sophie, führte die Zügel meines Lebens fester, als ich selbst sie je hielt. Sie sagte mir: »Franzl, du bist nicht hier, um glücklich zu sein, sondern um zu regieren.« Und ich tat, was man mir befahl. Als ich den Thron bestieg, brannte Europa. Revolutionen erschütterten Königreiche. Menschen forderten Freiheit, Gleichheit, eine Stimme. Doch in meinem Reich war Freiheit ein gefährliches Wort. Ich sah in den Barrikaden nicht den Wunsch nach Zukunft, sondern den Geruch des Chaos. Auch tat ich, was ich für meine Pflicht hielt. Ich ließ sie niederwerfen. Mein Kaiserreich war ein Mosaik aus Völkern, Sprachen und Stolz. Ungarn, Tschechen, Italiener, Kroaten. Jeder wollte gehört werden. Ich aber hörte nur die Stimme des Staates. Ich dachte, Ordnung sei Friede. Ich lag falsch. Mein Leben war ein Takt, ein Protokoll, ein Uhrwerk. Ich stand jeden Morgen um 4 auf, ließ mich rasieren, betete, arbeitete. Disziplin war meine Religion, Routine mein Trost. Ich war kein Träumer, kein Künstler, kein Romantiker. Und doch verliebte ich mich in eine. Sisi. Elisabeth von Bayern. Sie war 16, als ich sie sah. Frei, wild wie der Wind über den Bergen. Ich sollte ihre Schwester heiraten. Doch ich tat, was ich nie tat. Ich widersetzte mich. Ich wählte mein Herz. Man nannte uns das schönste Paar Europas, doch unsere Liebe stand unter Pflicht. Sie hasste den Hof. Ich konnte nicht ohne ihn. Zwischen uns lag Wien, glänzend und einsam. Ich war der Kaiser eines Reiches, aber nicht der Herr meines Lebens. Jahre später wird man sagen, ich sei der letzte Monarch aus einer anderen Zeit gewesen. Vielleicht stimmt das. Ich war ein Mann zwischen zwei Welten. Der alten, die ich bewahren wollte, und der neuen, die ich nicht mehr verstehen konnte. Ich war der Kaiser von Österreich. Und von Anfang an Gefangener meiner eigenen Krone. Die Ehe mit Elisabeth von Bayern, meiner Sisi, begann wie ein Märchen und endete wie ein Protokoll. Ich liebte sie wirklich. Doch Liebe war in meinem Leben nie stärker als Pflicht. Der Wiener Hof war streng, kalt, von Etikette durchdrungen. Sisi war anders, frei, klug, schön und ungezähmt. Sie ritt lieber durch die Wälder, als an Bällen teilzunehmen. Sie schrieb Gedichte, sprach mit Philosophen, hungerte nach Freiheit. Ich dagegen hungerte nach Ordnung. Wir lebten im selben Palast. Und doch in zwei Welten. Ich sah sie weniger als meine Minister. Manchmal stand sie am Fenster, der Blick hinaus auf die Alpen, als wolle sie fliehen. Ich wusste, dass sie es tat. In Gedanken, in Reisen, in Träumen. Ich ließ sie ziehen, denn ich konnte sie nicht halten, ohne sie zu brechen. Unsere Kinder, Sophie, Gisela, Rudolf. Der kleine Rudolf, mein Erbe, mein Stolz. Ich sah in ihm den zukünftigen Kaiser, den, der es besser machen würde als ich. Doch ich war kein Vater, ich war der Kaiser. Ich sprach mit ihm wie mit einem Untertanen, nicht wie mit einem Sohn. Sisi sah das. Sie hasste die Kälte, die den Hof umgab, die Kälte, die ich selbst verkörperte. Manchmal, wenn sie mich ansah, sah ich Mitleid in ihren Augen. Nicht Hass, nicht Wut, Mitleid. Und das war schlimmer als jede Anschuldigung. Ich suchte Zuflucht in meiner Arbeit, in Akten, in Berichten, in Uniformen. Das Reich wuchs, aber mein Zuhause zerfiel. Man sagt, Sisi sei das Herz gewesen, das ich nie hatte. Vielleicht stimmt das. In den stillen Stunden der Nacht, wenn der Ballsaal leer und der Hof verstummt war, ging ich manchmal durch die langen Gänge der Hofburg. Ich hörte das Echo meiner Schritte. Kalt und gleichmäßig, wie mein Leben. Ich war der Kaiser. Aber in den Augen meiner Frau war ich nur ein Schatten aus Pflicht. Und doch blieb sie meine Elisabeth. Selbst als sie ging. Selbst als die Welt uns entzweite. Ich verlor sie lange, bevor sie starb. Mein Reich war ein Spiegelbild meiner Seele. Groß, widersprüchlich, von Spalten durchzogen. Österreich-Ungarn nannte man es. Ein Doppeladler mit zwei Köpfen, die nie in dieselbe Richtung blickten. Nach dem Jahr 1869, dem Ausgleich mit Ungarn, war ich nicht mehr nur Kaiser von Österreich, sondern auch König von Ungarn. Ein Kompromiss, geboren aus Not. Ich wollte Einheit, bekam aber Zwiespalt. In Wien sah man mich als Bewahrer der Ordnung, in Budapest als Fremden, der auf dem Thron saß. Ich trug zwei Kronen, sprach zwei Sprachen, führte zwei Regierungen und verlor darüber oft das Gefühl, wer ich selbst war. Sisi liebte Ungarn. Dort fand sie Freiheit. Dort sah ich sie lächeln, wie ich es in Wien nie gesehen hatte. Vielleicht war es kein Zufall, dass sie den Ausgleich miterwirkte. Sie verstand die Menschen dort besser, als ich es je tat. Ich wollte Stabilität. Sie suchte Leben. Ich sah in der Pflicht Tugend. Sie sah darin Gefangenschaft. Und in dieser Spannung lag unser Reich. Prachtvoll und brüchig zugleich. Ich reiste viel. Prag, Triest, Budapest, Sarajevo. Überall Jubel, überall Misstrauen. Man sah in mir den Kaiser, nicht den Menschen. Vielleicht, weil ich selbst nicht wusste, wo der eine aufhörte und der andere begann. Europa veränderte sich. Nationen erhoben ihre Stimme, Arbeiter forderten Rechte, neue Ideen von Freiheit und Demokratie krochen in die Salons. Ich hielt an der alten Welt fest. An Hierarchie, Religion, Gehorsam. Ich glaubte, ich könne das Rad der Geschichte anhalten, wenn ich nur fest genug dagegen stemmen würde. Ich irrte mich. Mein Reich war ein Wunder aus Verwaltung und Vielfalt. Und zugleich ein Pulverfass aus Sprachen, Religionen, Nationalstolz. Man bewunderte die Ordnung, aber sie war nur eine dünne Schicht über einem brodelnden Boden. Manchmal stand ich auf dem Balkon der Hofburg, sah hinunter auf die Stadt, auf ihre Glanzlichter, auf die Donau. So still, so majestätisch. Und doch wusste ich, unter der Oberfläche zersetzte sich alles, was ich zu schützen glaubte. Ich war Franz Josef, Kaiser der Ordnung und Herr eines Reiches, das langsam, aber unausweichlich auseinanderdriftete. Mein Sohn Rudolf, er war mein ganzer Stolz und mein größter Schmerz. Geboren im Jahr 1858, wuchs er in einer Welt auf, die nicht mehr meine war. Er sprach Sprachen, las Bücher, die ich nie verstanden hätte, und glaubte an Freiheit, an Fortschritt, an Dinge, die mir fremd blieben. Ich wollte aus ihm einen Kaiser machen, wie ich es war, diszipliniert, gehorsam, loyal. Doch er war ein Denker, ein Zweifler, ein Idealist. Er hinterfragte, wo ich gehorchte, er fühlte, wo ich gehorchen ließ. Unsere Gespräche endeten oft im Schweigen. Ich sprach von Pflicht. Er von Menschlichkeit. Ich sprach von Stärke. Er von Mitgefühl. Zwei Welten. Vater und Sohn, getrennt durch ein Jahrhundert. Sisi verstand ihn besser. Sie sah in ihm sich selbst, gefangen im Glanz, erdrückt vom Protokoll. Ich spürte, wie er sich von mir entfernte, Schritt für Schritt, Jahr für Jahr. Und doch blieb er mein Erbe, mein Hoffnungsträger. Die Zukunft meines Hauses. Dann kam jener Tag. Meierling. Der 30. Januar des Jahres 1898. Ich war in Wien, als die Nachricht kam. Rudolf, tot. Selbstmord hieß es. Zusammen mit einer jungen Frau, Mary Wetzerer. Ich erinnere mich nicht, ob ich weinte. Ich erinnere mich nur an eine Leere, die in mir wuchs und nie wieder wich. Mein Sohn, mein Blut, mein Erbe, ausgelöscht. Und mit ihm die Zukunft. Sisi zerbrach daran vollends. Sie trauerte, sie mied mich, sie verschwand. Ich sah sie kaum noch. Wir waren beide Geister. Sie in Schmerz, ich in Schuld. Man sagte, Rudolf sei zu weich für diese Welt gewesen. Vielleicht war es die Welt, die zu hart für ihn war. Vielleicht war es auch ich. Von da an war mein Leben nur noch Dienst. Ich stand auf, arbeitete, betete, ohne Ziel, ohne Hoffnung. Ich lebte weiter, weil ich es musste. Ein Kaiser, der alles verlor, außer seiner Pflicht. Und in der Stille der Nacht fragte ich mich, war es die Krone, die meinen Sohn tötete? Oder ich, der sie trug? Die Jahre nach Meierling waren wie Nebel, grau, endlos, lautlos. Ich lebte, aber nicht mehr als Mensch. Ich war zur Gewohnheit geworden, zur Verkörperung eines Systems, das mich längst verschlungen hatte. Das 19. Jahrhundert neigte sich dem Ende zu und ich war alt geworden. Europa dröhnte vor neuen Ideen, Maschinen, Eisenbahnen, Elektrizität, Fortschritt, überall Fortschritt. Doch in meinen Händen blieb alles, wie es war. Ich unterzeichnete, ich ordnete, ich entschied, ohne zu begreifen, dass die Welt um mich längst weiterzog. Ich hielt an der Monarchie fest, an Gottes Gnadentum, an der Ordnung der Dinge. Ich glaubte, wenn ich mich nur nicht bewege, würde auch das Reich stillstehen. Aber es tat es nicht. In Ungarn forderten sie mehr Rechte, in Böhmen sprachen sie von Unabhängigkeit, in Bosnien gärte es. Ich war umgeben von Sprachen, Völkern, Religionen und jede wollte gehört werden. Doch ich hatte nie gelernt zuzuhören. Sisi war da schon kaum mehr an meiner Seite. Sie reiste, verschwand, suchte Ruhe in Bewegung. Manchmal erreichte mich eine Postkarte aus Korfu, Genf oder Madeira. Kurze Zeilen, zärtlich und fern zugleich. Ich wusste, dass sie litt. Und ich wusste, dass ich es nicht ändern konnte. Im Jahr 1898 kam die Nachricht, die mein Herz zerschlug. So spät und doch nicht unerwartet. Sisi war tot. Erstochen. In Genf von einem Mann, der sie nicht kannte, aber hasste, weil sie Kaiserin war. Ich erinnere mich, wie ich allein in meinem Arbeitszimmer saß. Die Hand über ihrem letzten Porträt. Mein Herz blieb still. Ich hatte so viele verloren. Kinder, Freunde, eine Frau, ein Reich im Wandel. Ich war nur noch ein Denkmal meiner selbst. Aber ich arbeitete weiter. Ein Tag. Bis tief in die Nacht. Ein Kaiser hat keine Zeit für Trauer, sagte man. Und ich gehorchte, wie immer. Manchmal, wenn ich aus dem Fenster blickte, dachte ich an den Jungen, der ich einmal war. Ehrgeizig, stolz, bereit, die Welt zu führen. Er hätte mich heute nicht erkannt. Er hätte mich bedauert. Ich war Franz Josef, Kaiser von Österreich und König von Ungarn. Und ein Gefangener meines Thrones. Es begann mit einem Attentat. Sarajevo, 28. Juni 1914. Mein Neffe, Thronfolger Franz Ferdinand, wurde erschossen. Zusammen mit seiner Frau Sophie. Ein junger Mann aus Serbien drückte ab und mit diesem Schuss begann das Ende meiner Welt. Ich war alt, 80 Jahre. Ich hatte Kriege erlebt, Revolutionen, Intrigen. Doch dieser Krieg war anders. Er kam wie ein Sturm und ich war zu müde, ihm zu widerstehen. Die Generäle drängten. Sie wollten Stärke zeigen, Vergeltung, Ehre. Sie redeten von Pflicht, von Monarchie, von Stolz. Ich hörte zu und nickte. Nicht aus Überzeugung, sondern aus Gewohnheit. Die Juli-Krise war ein Strudel aus Telegrammen, Bündnissen und Drohungen. Deutschland drängte uns, Russland rüstete, Frankreich wartete. Und ich, Franz Josef, der alte Kaiser, unterschrieb die Kriegserklärung an Serbien, nicht wissend, dass ich damit das Tor zur Hölle öffnete. Der Krieg begann, wie alle Kriege beginnen. Mit Paraden, mit Fahnen, mit Jubel. Man glaubte, er dauere nur Wochen. Ich wusste es besser. Schon bald kamen die Listen. Gefallene, Verwundete, Vermisste. Aus Wien, aus Prag, aus Lemberg, aus Budapest. Namen, Gesichter, Söhne, Brüder, Väter. Ein ganzes Reich, das blutete. Ich sah aus dem Fenster meiner Hofburg auf die Stadt, die dunkler wurde mit jedem Tag. Ich sah Witwen, Kinder, Hunger, Hoffnungslosigkeit. Und ich fragte mich, wofür? Ich wollte nie Krieg. Ich wollte Ordnung, Ruhe, Kontinuität. Aber ich war Teil einer Maschine geworden, die niemand mehr stoppen konnte. Nicht einmal ein Kaiser. In den Nächten saß ich allein in meinem Arbeitszimmer. Das Ticken der Uhr war das Einzige, was blieb. Manchmal nahm ich die alten Briefe meiner Sisi, Rudolfs Kinderzeichnungen, Notizen meiner Minister. Alles, was ich je geliebt hatte, war tot und das, was ich regierte, lag im Sterben. Ich betete nicht um Sieg, nur darum, dass es bald vorbei sei. Ich ahnte, dass ich das Ende nicht mehr erleben würde. Und ich hoffte, fast kindlich, dass mein Tod vielleicht das Morden beenden könnte. Aber selbst das war zu viel erhofft. Ich spürte das Ende kommen. Nicht plötzlich, sondern leise schleichend, wie der Nebel, der jeden Morgen über Wien zog. Mein Körper war alt, mein Geist müde, mein Reich zerbrochen. Ich lebte nur noch in Pflichterfüllung und in Erinnerungen. Es war das Jahr 1916. Europa stand in Flammen. Millionen Männer kämpften in Schützengräben, starben in Schlamm und Giftgas. Und ich, Franz Josef, saß in meinem Arbeitszimmer. Wie jeden Tag, hinter denselben Papieren, mit derselben Feder, als wäre die Welt noch heil. Ich unterschrieb Erlasse. Er ließ Verordnungen, empfing Generäle. Sie brachten mir Berichte. Endlose Zahlen, Orte, Verluste. Ich hörte zu, nickte, segnete, entließ sie wieder. Aber innerlich war ich längst fort. Mein Herz hing nicht mehr am Sieg, sondern an der Erinnerung. An meine Jugend, an Elisabeth, an Rudolf, an die Tage, bevor der Glanz der Krone zum Gewicht geworden war. Die Menschen sagten, ich sei unerschütterlich. Aber ich war nur geübt im Schweigen. Ich wusste, dass mein Reich bröckelte. In Ungarn forderten sie Selbstbestimmung. In Böhmen träumten sie von Freiheit. In Galizien brannte die Erde. Ich war Kaiser eines Mosaiks, dessen Steine sich lösten. Einer Welt, die mich überlebte. Am 21. November 1916 blieb mein Atem stehen. Über 60 Jahre hatte ich regiert. Länger als fast jeder andere Herrscher meiner Zeit. Ich hatte Krönungen, Attentate, Kriege, Revolutionen, Liebe und Verlust erlebt. Ich hatte zu viel gesehen, zu wenig gefühlt. Und als ich starb, fiel kein Aufatmen durchs Land. Nur eine Stille. Eine Stille, die den Untergang ankündigte. Denn kaum 2 Jahre später zerbrach, was ich so lange zusammengehalten hatte. die Doppelmonarchie, das Kaiserreich, meine Welt. Ich wurde begraben in der Kapuzinergruft, zwischen den Schatten derer, die vor mir gekommen waren. Ein Mann, der alles gehalten hatte und nichts bewahren konnte. Ich bin lange tot. Mein Reich ist Geschichte. Die Landkarten, auf denen mein Name einst prangte, sind neu gezeichnet, die Grenzen verschoben, die Sprachen vermischt. Doch mein Schatten liegt noch immer über Wien. Über den Mauern der Hofburg, über den Alleen von Schönbrunn, über den Blick derer, die verstehen, wie viel man verlieren kann, wenn man zu sehr an Ordnung glaubt. Ich regierte fast 7 Jahrzehnte, länger als viele leben. Ich sah Könige kommen und gehen, Reiche entstehen und zerfallen. Ich glaubte an Pflicht, an Disziplin, an Arbeit. Und vielleicht war genau das mein Fluch. Ich liebte mein Land, aber nie genug, um es loszulassen. Ich liebte meine Familie, aber nie so, wie sie es brauchte. Ich hielt alles fest, bis mir nichts mehr blieb. Nach meinem Tod fiel das alte Österreich auseinander. Kaiser Karl übernahm, jung, fromm, verzweifelt, und sah das Ende, das ich nicht mehr erleben musste. 1918 war das Reich, das ich erbaut und beschützt hatte, nur noch Erinnerung. Die Donaumonarchie, das Vielvölkerreich, das letzte Erbe der Habsburger, Geschichte. Und doch, wenn ihr heute durch Wien geht, hört ihr noch mein Echo. In den Arkaden der Hofburg, in den Uniformen der Wachen, im Ticken der alten Uhren in Schönbrunn. Man sagt, ich sei ein Mann des 19. Jahrhunderts gewesen, der zu lange im 20. lebte. Vielleicht stimmt das. Aber ich tat, was ich konnte, um den Sturm aufzuhalten, auch wenn er längst begonnen hatte. Ich war Franz Josef I., Kaiser von Österreich, König von Ungarn, Ehemann, Vater, Mensch. Ich war kein Held, kein Tyrann, kein Visionär. Ich war ein Mann, der glaubte, dass Ordnung Frieden bringt und lernte, dass Stillstand manchmal der Anfang vom Ende ist. Wenn ihr heute an mich denkt, dann urteilt nicht so schnell. Ich war Kind meiner Zeit und Gefangener meiner Pflicht. Und vielleicht, wenn ihr durch die Straßen Wiens geht und den Klang einer fernen Militärkapelle hört, dann spürt ihr einen Hauch von dem, was ich war. Die letzte Stille eines Reiches, bevor die Welt neu zu atmen begann. Ich habe regiert und die Zeit hat mich besiegt. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.